Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Best of SHK Show, dem Podcast des Handwerkerradios. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews mit Experten aus der SHK-Branche, Handwerkerinnen und Handwerkern und vielen weiteren interessanten Gesprächspartnern aus der SHK-Show im Handwerkerradio. Es hat sich einiges getan in den letzten Tagen rund ums Gebäudeenergiegesetz und das wollen wir heute besprechen. Meine Gesprächspartner zum GEG sind heute Frederik Leers, Leiter Kommunikation beim Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie und Helmut Bramann, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes Sanitär, Heizung, Klima. Außerdem hört ihr in dieser Folge ein Interview mit Stefanie Hahn. Sie ist Anlagenmechanikerin SHK und wird Deutschland im September bei den Euroskills in Danzig vertreten. Das Interview mit ihr habe ich bereits am Montag geführt, weshalb wir nicht auf die aktuellen GEG-Entwicklungen eingehen konnten. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Ausgabe von Best of SHK Show. Hallo Herr Leers.
Hallo Hermannsdörfer, ich grüße Sie.
Herr Leers, am Dienstag haben sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner auf Leitplanken zum Gebäudeenergiegesetz geeinigt. Ja, gehen wir doch da mal rein. Was sind denn so die Kernpunkte dieser Leitplanken, dieses Dokuments?
Ja gut, wir haben ja im Vorfeld dieser Leitplanken verschiedene Entwürfe des GEG gesehen. Diese Entwürfe waren sehr konzentriert auf eine Technologie, auf einen Energieträger, nämlich den Strom und die Wärmepumpe. Und dies hat ja zu einer sehr dynamischen Debatte in der Bevölkerung, in den Medien geführt. Das konnten wir in den vergangenen Wochen und Monaten tagtäglich verfolgen. Und jetzt liegen eben diese Leitplanken vor. Die Koalition hat sich verständigt und diese Leitplanken zeichnen sich aus durch ein hohes Maß an Flexibilität und alternativen technischen Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger. Es ist jetzt eben nicht mehr alles auf eine Technologie verengt, eben die Wärmepumpe, sondern es sind jetzt weitere technische Optionen möglich, beispielsweise die Holzwärme, also das heißt mit Pellets, Scheitholz oder Hackschnitzeln. Es sind wasserstofffähige Gasheizungen als Option möglich, bis hin zum Anschluss an ein Fernwärmenetz. Also ein Thema in diesen Leitplanken ist eben auch die stärkere Verzahnung des GEG mit der kommunalen Wärmeplanung. Also insgesamt haben wir hier einen Strauß, der eben den Bürgerinnen und Bürgern es ermöglicht, sich für das optimale Heizsystem zu entscheiden.
Es gab im Vorhinein verschiedene Entwürfe. Es gab auch einen Entwurf, der von allen drei Koalitionspartnern schon abgenommen wurde. Ja, hat auch die FDP mitgespielt. Das Ganze hat sich jetzt geändert. Herr Leers, was ist denn jetzt noch übrig von diesem Koalitionsbeschluss, von der eigentlichen GEG-Novelle?
Naja, wir sehen jetzt schon deutlich veränderte Vorzeichen. Und das war auch dringend erforderlich. Das hat die Debatte der vergangenen Woche oder Wochen und Monate gezeigt. Wir sind eben Gefahr gelaufen, die Politik ist Gefahr gelaufen, die Menschen bei der Wärmewende zu verlieren, die Akzeptanz für die Wärmewende zu verspielen. Eben dadurch, dass sie die Menschen finanziell überfordert hätte, dass sie im Prinzip den Fokus auf wenige Technologien verengt hätte vor dem Hintergrund eines heterogenen Gebäudebestandes. Das ist jetzt ein Stück weit aufgelöst worden. Ich hatte es gesagt, wir haben jetzt also eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten. Und wir sehen das Ganze jetzt auf einem guten Weg.
Sie sehen es auf einem guten Weg. Das heißt, der BDH ist grundsätzlich mit diesen Leitplankenformulierungen zufrieden. Wie stehen Sie dazu?
Na gut, zunächst einmal ist es zu begrüßen, dass jetzt alle Beteiligten, vor allem die Bürgerinnen und Bürger, ein Stück weit mehr Klarheit haben, wohin die Reise geht. Es ist beschrieben, welche technischen Lösungen künftig erlaubt sein werden. Und jetzt kommt es eben darauf an, diese Leitplanken möglichst zügig in ein Gesetz zu überführen, damit eben sowohl Industrie, Handwerk als auch die Bürgerinnen und Bürger wirklich verlässliche Planungssicherheit haben, wie sie denn künftig ihre Gebäude beheizen. Wichtiger Punkt ist noch, dass das Ganze dann, wenn es soweit ist, durch eine attraktive Förderkulisse flankiert werden muss, um eben das Modernisierungsgeschäft, den Austausch des veralteten Bestandes wieder anzukurbeln. Und eben auch die Wärmepumpe, das Heizen mit Holzzentralheizungen, das Heizen mit wasserstofffähigen Heizungen voranzubringen.
Planungssicherheit, ein großes Thema, ein Wort, das in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gefallen ist. Das Handwerk wünscht sich Planungssicherheit, Kunden wünschen sich Planungssicherheit, Industrie natürlich auch. Was bedeuten jetzt diese Leitplanken für diese Bereiche? Reicht es schon aus, um da wirklich planen zu können?
Naja, zumindest ist der Weg jetzt vorgezeichnet und ich hatte es gesagt, die Situation, die Konzentration auf eine einzelne Technologie, denn so war es ja de facto, es stand zwar Technologieoffenheit drauf, de facto waren aber andere technische Lösungen mit derart hohen Hürden belegt, dass es auf die Wärmepumpe ausschließlich hinausgelaufen wäre. Dieser handwerkliche Fehler ist jetzt behoben. Der Weg ist skizziert, wohin die Reise gehen wird. Und das hilft uns allen schon ein Stück weit weiter. Wie gesagt, jetzt kommt es darauf an, das möglichst zügig in ein Gesetz zu gießen.
Stichwort Wärmepumpe, ganz interessant. Ich habe ein Statement vom Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe gelesen, Dr. Martin Sabel. Ich zitiere das jetzt mal. Die Wärmepumpenbranche erhält mit diesen Leitlinien der Ampelkoalition keine verlässlichen Rahmenbedingungen für den mit der Bundesregierung bereits vereinbarten Hochlauf von Produktions- und Installationskapazitäten. Vor dem Hintergrund auch ganz interessant, in diesem Dokument, in diesen anderthalb Seiten Leitplanken, taucht das Wort Wärmepumpe kein einziges Mal auf. Ist irgendwie schon bezeichnend, wenn man davor wirklich fast ausschließlich über Wärmepumpen gesprochen hat und es jetzt nicht einmal auftaucht. Was bedeutet das für die Wärmepumpenbranche, Helias?
Na, zunächst mal ist die Rolle der Wärmepumpe für die Wärmewende unbestritten. Im Neubau ist sie ohnehin die gesetzte Technologie. Und in den vergangenen Monaten haben wir gesehen, dass sie auch im Bestand eine zentrale Rolle gespielt hat und weiterhin spielen wird. Es verwundert nicht, dass der BWP sich jetzt hier zu Wort meldet. Es ist ein Auftrag, sich auf die Wärmepumpe zu fokussieren und diese im politischen Raum natürlich voranzubringen. Der BDH geht da weiter. Wir vertreten den gesamten heiztechnischen Lösungsraum. Und es gilt das Versprechen, das Commitment, das Handwerk, Industrie im Rahmen des Wärmepumpengipfels abgegeben haben. Wir haben uns committed, ab kommendem Jahr 500.000 Wärmepumpen pro Jahr zu installieren, in Verkehr zu bringen, und entsprechend investieren unsere Häuser massiv in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Wärmepumpen. Also wir setzen alles daran, diese Zielsetzung zu erfüllen.
Sind diese 500.000 installierten Wärmepumpen denn auch immer noch realistisch? Also ich meine, es kann in den nächsten Jahren weiterhin Öl- und Gasheizungen verbaut werden. Setzen da Leute auch im Bestand weiterhin auf Wärmepumpen? Also ist das wirklich ein realistisches Szenario?
Ich hätte gesagt, es ist von entscheidender Bedeutung, dass das GEG von einer entsprechenden Förderkulisse begleitet wird. Aktuell wird die Wärmepumpe mit 40% gefördert im Höchstsatz. Diese Förderung muss weiterlaufen, muss entsprechend ausgestattet werden. Und ich hatte es gesagt, wir, unsere Häuser investieren in die Produktionskapazitäten. Daneben gibt es ja übrigens auch noch einen CO2-Preis, der auf lange Sicht eine Lenkungswirkung entfalten wird. Weg von den fossilen Energien hin zu den Erneuerbaren. Also wir haben ja nicht nur das Commitment aus dem Wärmepumpengipfel, wir haben ja weitere zentrale Hebel, die letztendlich eine Lenkungswirkung in Richtung der Erneuerbaren und in Richtung der Erreichung der Klimaziele im Gebäudesektor entfalten wird.
Jetzt ist ein ganz großer Bestandteil dieser Leitplanken die kommunale Wärmeplanung, die jetzt vorangeschoben werden soll. Wie sehen Sie denn diesen Punkt? Also sind Sie da auch im Austausch mit Kommunen? Weil die reine Heizung, ein Heizungskessel, wird es ja beim Anschluss an Fernwärmenetz zum Beispiel nicht mehr geben.
Na gut, zunächst mal ist es sinnvoll, das GEG mit der kommunalen Wärmeplanung zu verzahnen, sodass also die Bürgerinnen und Bürger das gesamte Bild am Ende haben, was ist bei Ihnen möglich, womit heizen Sie Ihr Gebäude. Wir weisen insbesondere darauf hin, dass das Ganze nicht einhergehen darf mit Anschluss- und Benutzungszwängen. Ja, das heißt mit Eingriffen in den freien Markt. Die Bürgerinnen und Bürger müssen die freie Entscheidung haben, wenn ein Fernwärmenetz da liegt, sich anzuschließen oder nicht, oder eben auch andere technische Möglichkeiten zu wählen. Ansonsten sind die Kommunen natürlich jetzt stark gefordert. Sie müssen bis 2028 spätestens die kommunale Wärmeplanung vorgelegt haben. Und hier ist natürlich für die Kommunen auch noch ein großer Schritt zu gehen. Stand heute im Schnitt ist die Fernwärme ca. zu 20% aus erneuerbaren Energien produziert. Bis 2030 sollen es 50% werden. Wir legen im Übrigen noch Wert darauf, dass die kommunale Wärmeplanung ergebnisoffen vorangetrieben wird. Das heißt, dass alle örtlichen Gegebenheiten, also vorhandene Infrastrukturen, Gasnetze, Fernwärmenetze und so weiter Berücksichtigung finden, alle zentralen, dezentralen Lösungen, dann kann das Ganze zu einem stimmigen Gesamtbild werden und den Bürgerinnen und Bürgern, wie gesagt, eine möglichst große Bandbreite an technischen Lösungen bieten.
Technische Lösungen, gutes Stichwort. Das ist vermutlich ein bisschen FDP geprägter, der nächste Punkt. Gasheizungen dürfen weiter eingebaut werden, wenn diese auf Wasserstoff umrüstbar sind, sogenannte H2-Ready-Gasheizungen. Ja, jetzt stellt sich mir schon die Frage, ist die Versorgung mit Wasserstoff in den kommenden Jahren überhaupt ein realistisches Szenario oder ist es nur ein Argument, das da drin steht?
Hermannsdörfer, die Heizungsindustrie versteht sich als Anbieter von technischen Lösungen. Wir haben für sämtliche erneuerbare Energieträger Lösungsangebote im Portfolio. Jetzt ist natürlich die Politik stark gefordert, einen Rahmen zu schaffen, der es eben der Energiewirtschaft ermöglicht, einen Wasserstoffhochlauf voranzubringen, sodass wir eben auf mittlere Sicht auch Wasserstoff im Wärmemarkt zur Beheizung der Gebäude sehen werden. Die Industrie hat sich committed, also die Heizungsindustrie, wasserstofffähige Geräte in den Markt zu bringen. Dieses Commitment gilt. Wie gesagt, wir stellen die Geräte zur Verfügung. Politik und auch Energiewirtschaft muss jetzt liefern und den Wasserstoffhochlauf vorantreiben.
Okay, also dass solche Geräte funktionieren, das ist bewiesen. Also es gibt ja mehrere Feldversuche, es gibt mehrere Hersteller. Wir haben es auch bei der ISH erst vor wenigen Monaten gesehen. Da gibt es viele wasserstofffähige Gasheizungen. Also sehen Sie da ganz klar auch Politik in der Pflicht, da die Gasnetze umrüsten zu können auf Wasserstoff.
So ist es. Die Versuche in den Netzen laufen ja bereits. Also Stand heute können unsere Geräte bis zu 30% Wasserstoff verwerten. In Zukunft werden das 100% sein. Ich wiederhole mich, die Politik muss jetzt einen Rahmen schaffen, der den Wasserstoffhochlauf begünstigt.
Abschließende Frage, Herr Leers. Wenn wir jetzt mal alle Punkte aus diesem Leitplankendokument mit beachten, wenn wir schauen, wie hat sich dieser Entwurf verändert oder wie wird sich dieser Gesetzesentwurf verändern, welche Auswirkungen wird das neue GEG auf die Heizungsindustrie haben? Können Sie das zum Abschluss mal zusammenfassen?
Also zunächst ist es gut, dass die Hängepartie ein Ende zu finden scheint, dass jetzt nach und nach alle Beteiligten Klarheit haben werden, wohin denn die Reise in Sachen Wärmewende geht. Ich hatte es gesagt, die Heizungsindustrie ist Lösungsanbieter. Wir werden uns auf diese neuen Bedingungen einstellen und die entsprechenden Geräte zur Verfügung stellen. Da spielt die Wärmepumpe nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Aber das Gesetz schreibt es vor, natürlich auch holzbasierte Systeme wie Pelletheizungen beispielsweise, hybride Systeme, wasserstofffähige Heizungen. Wir sind darauf vorbereitet, wir sind bereit und ja, das Ganze ist jetzt auf einem guten Weg.
Herr Leers, ich danke Ihnen ganz recht herzlich für das Interview zu diesem aktuellen Thema zum GEG. Vielen Dank und wir sprechen uns dann spätestens, wenn das Gesetz dann auch beschlossen ist. Vielen lieben Dank, Herr Leers.
Sehr, sehr gerne.
Hallo Herr Brahmann.
Hallo Herr Mastorfer.
Herr Brahmann, es kommt Bewegung ins Gebäudeenergiegesetz. Am Dienstag sind Leitplanken zwischen den Ampelspitzen vereinbart worden. Was ist denn noch übrig vom alten Entwurf?
Also noch steht der alte Entwurf, das muss man ja sagen. Und alt heißt, Sie meinen den vom Kabinett verabschiedeten und dann in den Bundestag übergebenen Entwurf. Der muss auch gelesen werden im Bundestag. Also insofern ist da viel Bewegung gewesen, aber viel Bewegung auch im Niemandsland, weil eigentlich ist das Parlament dran. Ja? Und im Parlament haben sich eben Mehrheiten formiert, aus denen absehbar war, dass der Entwurf, der im Kabinett, damit auch von Herrn Lindner, muss man ja sagen, von der FDP mit verabschiedet worden als Mitregierungspartei, auch in der Fraktion der FDP auf enormen Widerstand stößt, natürlich auch bei der gesamten Opposition. Und damit hätte er auch keine Mehrheit im Parlament, im Bundestag gefunden. Und das ist eigentlich, man kann das beklagen, aber ich empfinde das wirklich auch als Sieg unseres größten, höchsten Gremiums. Das ist in einem Verband die Mitgliederversammlung, das ist die Bundesrepublik, der Bundestag, die gewählten Abgeordneten. Also insofern ist das gelebte Demokratie eigentlich ganz gut. Und Sie haben recht, die Spitzen haben dann versucht, also die Regierungsspitzen, damit auch Fraktionsspitzen, Herr Lindner, ich fange mal an mit dem Bundeskanzler natürlich, Herr Scholz, Herrn Lindner, dem Finanzminister und Herrn Habeck, der ja am Ende in seinem Haus auch für den Entwurf mitverantwortlich zeichnete, haben sich zusammengesetzt, Ich habe gestern noch mit Herrn Habeck auch sprechen können. Wir haben da inzwischen einen sehr guten Draht, leider viel zu spät. Haben sich noch auf einen Kompromiss einigen können, den auch alle drei mittragen. Also Herr Habeck hat sich tatsächlich zufrieden gezeigt. Er hat bewusst auch gesagt auf die Rückfrage, naja, wie wird das jetzt ankommen, auch in Ihrer Partei? Und wie sind, bei Ihnen ist das doch wirklich konterkariert jetzt, sagt er, nein. Sie haben ja meine Signale auch schon vor Wochen gehört. Wir sind in einer Demokratie, da muss man Kompromisse schließen. Also vielleicht so viel dazu. Mhm. Es wird der vorliegende Entwurf gelesen, aber so wie er im Bundestag kommt, wird er nicht ansatzweise mehr rauskommen.
Okay, interessant, dass Herr Habeck sich dann wirklich zufrieden zeigt mit dem, was letztendlich rauskam. Da reklamieren ja alle Parteien jetzt für sich, allen voran auch die FDP, dass sie verantwortlich sind für die Änderungen, die es jetzt dann geben wird. Lassen Sie uns auf den ZVSHK schauen. Wie haben Sie darauf reagiert und wie haben Sie die Änderungen, die Leitplanken wahrgenommen?
Also ich muss sagen, mit Genugtuung. Denn wir haben in den letzten Wochen, muss man sagen, sehr intensiv, aber auch schon in den Monaten davor, ja unsere Vorstellungen, die ja aus der Erfahrung der Praxis, aus der Kundenbeziehung, die unsere Handwerksbetriebe haben, die Fachhandwerker, versucht reinzubringen. Das ist uns jetzt letztendlich erst im letzten Schritt gelungen, indem wir einzelne Bundestagsabgeordnete überzeugt haben, die federführend, die Meinungsmacher, indem wir aber auch, knapp drei Wochen, ein sehr persönliches Gespräch mit Dr. Habeck und seinem neuen Staatssekretär Dr. Nimmermann hatten. Mhm. Und da zeichnete sich schon eine andere Linie ab. Und wenn man die Verbesserungsvorschläge nimmt, dann wurden die zu einem Großteil aufgegriffen. Nicht alles, das muss man auch sagen. Wir verspüren jetzt das, was wir auch brauchen für die Beratung, was die Bürger brauchen für die Umsetzung. Eine ernst gemeinte Technologievielfalt, die auch nicht einzelne nachweisbar erneuerbare Energien, wie beispielsweise die ganze Biomasse Holz, ausgrenzt, indem sie Erschwernisse schafft für deren technische Realisierung, die gar nicht notwendig wären. Also das heißt, der gleichberechtigte Einsatz aller Erfüllungsoptionen, das bleibt ja bei den 65%, der scheint jetzt zum Tragen zu kommen. Das hängt natürlich von den Beratungen im Bundestag auch ab und den Anträgen, die dort gestellt werden. Wir verspüren auch pragmatischere Übergangsfristen, sodass wir sagen können, damit kommen wir auch zurecht. Denn im Wesentlichen muss der Kunde und muss ja auch der Handwerker wissen, wie sieht denn die kommunale Wärmeplanung aus perspektivisch? Ja, womit habe ich zu rechnen? Dann kann ich auch nur richtig beraten. Und das ist jetzt auch ein wesentlicher Ankerpunkt in den Leitplanken zu sagen, wenn keine kommunale Wärmeplanung da ist, ja, dann kann auch ein GEG noch nicht greifen. Das war immer die falsche Reihenfolge und das ist jetzt insofern, ich glaube, das sagt die FDP auf den Kopf gestellt, nicht in allen Punkten, aber in dem Punkt schon richtig gestellt. Man muss erst wissen, wie läuft die Energieversorgung der Zukunft, ehe man die Heiztechnologie auswählen kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, was für uns noch offen ist und deswegen habe ich gesagt, zum Teil, das ist ein vereinfachtes Verfahren. Auch dazu haben wir unsere Vorschläge eingebracht. Man kann Deutschland und den Gebäudebestand, und um den geht es ja nicht, um den Neubau, durchaus in Gebäudeklassen nach Alter, nach Renovierungszustand, Ausbauzustand clustern. Und dann kann man auch an der Stelle eben Erfüllungsoptionen aus einem Portfolio auswählen und hätte auch nicht unbedingt so eine Wahnsinnsberatungsaufwand mit vielen, vielen Berechnungsmethoden, um das Optimum zu finden. Und man sagt einfach, das ist das Mittel der Wahl. Ja. Das muss natürlich mit Heizlastberechnung alles individuell eingestellt werden. Aber wir würden nicht so viele Hände verwenden, um, sagen wir mal, erstmal überhaupt die richtige Methode auszuwählen. Das wäre noch ein wichtiger Punkt für uns. Da kann man auch Bürokratie abbauen. Und ein zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist, bevor irgendwelche Neuregelungen des GEG kommen, muss auch völlig klar sein, wie sieht die Förderkulisse aus. Mhm. Ja, das heißt, das muss jetzt schnellstens kommen. Das ist aber nicht eine Sache des Bundestages, sondern das ist wiederum eine Sache des BMWK, des Wirtschaftsministeriums. Und die braucht es eben auch. Das heißt also, Bundestag und Bundesregierung sind jetzt beide gefordert, zügig zu liefern, damit wir nicht, und das verspüren wir derzeit, Attentismus, Unsicherheit, zu einem Abriss bei dem Umsetzungsweg der Treibhausgasneutralität, den wir ja alle wollen im Gebäudebereich, führt.
Jetzt haben wir schon über ein paar Forderungen gesprochen, die Sie jetzt aufgestellt haben und was Sie sich jetzt auch wünschen in Zukunft vom Bundeswirtschaftsministerium, aber auch von der Bundespolitik. Es ist jetzt aber schon auch durch diese Leitplanken ein Stück weit mehr Planungssicherheit da, so lese ich es zumindest raus, gerade fürs Fachhandwerk und auch für Endkunden. Spüren Sie das, dass da einfach jetzt klar ist, okay, was wird ab nächstem Jahr gelten? Zumindest, wenn das Gesetz so kommen soll, ne? Es ist ja immer noch in der Schwebe.
Die Leitplanken, die liefern mal anderthalb Seiten.
Ja. Ja.
da steht jetzt vieles drin, aber nicht die Details. Also insofern, wir, das sage ich ganz offen, werden auch in Richtung Fachhandwerk, auch in der Richtung Services, also ich sag mal, Kommentierung des GEG muss ja dann auch noch kommen. Wir brauchen auch Handreichungen in vielen, vielen Bereichen. Die entwickeln wir gerade, weil wir schon ungefähr wissen, das kann jetzt in die richtige Richtung gehen, das tun wir, aber ein Handwerker kann auf der Basis der anderthalb Seiten Leitplanken nicht beraten. Mhm. Also da braucht es schon tatsächlich fundierte Grundlage, die muss im Bundesgesetzblatt stehen, das heißt verabschiedet sein und dann muss die Förderkulisse auch noch da sein. Also wir sind noch ein ganzes Stück davon entfernt, jetzt Heureka zu schreien und sagen, jetzt kann ich auf den Kunden zurennen und weiß, was zu tun ist.
Es wird aber also voraussichtlich schon so sein, dass sich viele Kunden jetzt dann auch weiterhin Gas- und Ölheizungen einbauen. Viele warten jetzt natürlich ab, was die kommunale Wärmeplanung besagt. Es ist ganz interessant in diesen anderthalb Seiten. Ich weiß nicht, ob Sie mal geguckt haben, Herr Brahmann, wie oft das Wort Wärmepumpe auftaucht. Es taucht kein einziges Mal auf.
Ich habe es nicht gezählt, aber ich denke mal, die Wärmepumpe steht natürlich im Gesetzeskatalog natürlich massiv drin, derzeit noch im GEG. Aber wir reden jetzt eben von einem breiteren Spektrum und das ist auch wichtig so. Wir haben zudem den Aspekt der Nah- und Fernwärme, den wir, den Herr Habeck dann am Montag als neues, ich sag mal, wie nennt man das, wenn man was aus der Kiste zieht, präsentiert hat. Den vermeintlichen Hochlauf, der allerdings jetzt gar kein weiterer Hochlauf ist, sondern das sind die Zahlen, die wir schon kennen. Mhm. Das stößt natürlich auch an Kapazitätsgrenzen. Das merkt man auch, also nicht zuletzt aufgrund der Energieversorger, der Stadtwerke, ist Herr Habeck oder ist jetzt auch die Bundesregierung ein Stück weit umgeschwenkt, weil die eben auch gesagt haben, also tut mir leid, es geht nicht in dem Maß, wie ihr das euch vorstellt, weil allein schon die verlegten Rohrkapazitäten, Leitungskapazitäten sind auch ein Grenzwert. Ja.
Ja. Bleiben wir doch kurz bei der kommunalen Wärmeplanung, die ja jetzt vorangetrieben soll, die auch vors GEG geschoben werden soll. Inwieweit ist denn da das Fachhandwerk involviert? Also es gibt ja dann keine Heizungskessel mehr im Haus, oder? Also erklären Sie es mir doch gern mal, inwieweit ist das Fachhandwerk bei der Wärmeplanung, bei der Fernwärme involviert?
Ja, na, das ist natürlich richtig. Fernwärme ist eine Option, Nahwärme ist eine Option. Ich sag mal, das Leistungsspektrum, was aus dem SHK-Handwerk dazu geleistet werden muss, ist geringer, aber es ist natürlich da, denn die Anschlüsse laufen auch über das SHK-Fachhandwerk. Wärmetauscher müssen installiert werden, der Hausanschluss muss gemacht werden. Aber es ist natürlich ein geringerer Wartungsaufwand absehbar und natürlich auch ein geringerer Umsetzungsaufwand im Anschlussbereich. Das heißt auch natürlich für Hausbesitzer eine geringere Anfangsinvestition. Das ist so. Wobei sich dann am Markt eben auch die Wirtschaftlichkeit erst beweisen muss. Das heißt also, es gibt ja inzwischen auch den Entwurf zum Gesetz für die kommunale Wärmeplanung mit Maßgaben, die auch, wo die Daumenschrauben ein bisschen angezogen wurden, bis 2030 müssen die zumindest zu 50% ihre Wärme aus erneuerbaren Energien auch erzeugt haben. Da sind die Energieversorger derzeit noch weit von entfernt. Ja, und das ist sicherlich auch sehr anspruchsvoll. Da werden auch die Stadtwerke viel Geld beispielsweise in die Hand nehmen müssen, um das hinzukriegen. Und ob das dann am Ende wirtschaftlicher und günstiger ist für denjenigen, der so einen Hausanschluss gemacht hat, das wage ich auch doch zu bezweifeln. Das ist das eine. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich der Hochlauf zäher ist. Also Sie müssen, wenn Sie eine Straße noch anschließen wollen, wissen Sie selber, was passieren muss. Dann müssen Sie erstmal die Erde ausheben, die Straße aufbohren, dann Leitungen reinlegen, dann jeden Hausanschluss machen. Da ist es mit einem Kesseltausch einfacher. Ich sag mal, auch eine Wärmepumpe stellt natürlich einen Aufwand dar, das ist völlig klar. Aber es ist skalierbarer, als wenn ein einzelner Betreiber jetzt diese ganzen Maßnahmen machen muss. Und das sind eben die regionalen Energieversorger.
Thema Wirtschaftlichkeit wird sowieso ein großes Thema sein, auch wenn man sich jetzt noch länger Gas- und Ölheizungen einbauen lassen darf. Auch die werden vermutlich mit der Zeit teurer werden, durch steigende Gaspreise, durch CO2-Zertifikate. Inwieweit erhöht sich da der Beratungsaufwand des Fachhandwerks nochmal, dann wirklich auch wirtschaftlich sinnvoll zu beraten, eben dann doch vielleicht eine Wärmepumpe oder eine Pelletsheizung zu empfehlen, obwohl der Kunde vielleicht eine Gasheizung haben möchte?
Ja, gut, also die Landschaft ist komplexer geworden. Das ist völlig klar, auch mit der Wärmepumpe und den technischen Planungsmaßnahmen, die dann herumliegen, wesentlich komplexer geworden. Und auch Beratung ist eine Dienstleistung. Ja, das will bezahlt sein. Energieberater werden auch bezahlt an der Stelle. Also insofern, soweit das bezahlt wird, ist da sicherlich auch Bereitschaft, das zu leisten. Das Fachhandwerk kann das leisten, weil die Fachkompetenz ja da ist. Aber es ist ja nicht nur das Fachhandwerk. Also Energieberater ist ja auch noch eine eigene Zunft. Da ist ein erweitertes Spektrum, auch Architekten im Planungsbereich, wer auch immer. Und die werden ja alle bezahlt, sie werden auch gefördert. Und das muss sicherlich mehr noch in Anspruch genommen werden. Ich glaube, der ein oder andere hat aus dem Papier, dem Leitplankenpapier herausgelesen, jetzt muss da auch noch eine kostenlose Beratung erfolgen. Ich glaube, das wird nicht so sein müssen. Das Papier ist ja auch stark von der FDP geprägt. Das ist ein wirtschaftsorientiertes Unternehmen, eine wirtschaftsorientierte Partei, die hat eine Nähe dazu. Also insofern, ich glaube, da besteht Verständnis, dass hier niemand in der Landschaft pro Dono rumläuft und ansonsten schaut, dass er noch eine Banane zum Essen kriegt.
Abschließend, Herr Bramann, Sie haben es zu Beginn schon angesprochen, was jetzt so die nächsten Schritte sein sollten aus Ihrer Sicht. Fassen Sie es doch nochmal ganz kurz zusammen. Was erwarten Sie jetzt? Was soll aus diesem 1,5 Seiten Leitplankendokument werden?
Also das Dokument muss umgesetzt werden. Es muss mit vernünftigen, und da werden wir auch sehr genau drauf schauen, Vorschlägen wiederum aus dem Bundeswirtschaftsministerium formuliert werden. Dafür ist das Ministerium auch zuständig, ja mal in Abstimmung mit dem Bauministerium, aber federführend. Und im parlamentarischen Prozess hoffe ich mir jetzt auch wirklich Klarheit bis zur Sommerpause. Das ist ein sehr ambitioniert, sehr kurzes Verfahren, sodass wir dann eben auch sagen können, okay, das ist es, das wird ins Bundesgesetzblatt kommen und wir wissen, was zu tun ist. Denn das ist das größte Problem. Wir brauchen endlich Klarheit.
Herr Bramann, vielen lieben Dank Ihnen für dieses Interview zu diesem aktuellen Thema. Alles Gute weiterhin und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Danke.
Dann, tschüss.
Tschüss. Hallo Steffi.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst, Steffi. Vielleicht kannst du zu Beginn mal ein bisschen was zu dir sagen. Ich habe schon gesagt, du bist Anlagenmechanikerin SHK. Woher kommst du und wo arbeitest du?
Ich komme aus Kitzingen und arbeite bei den Lichtkraft- und Wasserwerken dort. Das sind die Energieversorger Stadtwerke. Ja.
Okay, also nicht klassisch bei einem SHK-Handwerksbetrieb, sondern bei einem Energieversorger.
Ja, genau. Also da gibt es dann auch schon kleine Unterschiede. Im Großen und Ganzen lernt man schon den normalen SHK-Handwerk. Aber in der Ausbildung ist man dann auch viel auf dem Rohrnetz unterwegs, vor allem Gas und Wasser. Da erlebt man dann die Arbeiten mit auf der Straße, mit Leitungsverlegung und Sanierungen, Rohrbruchsuche und macht halt dann von der Hauptleitung zum Hausanschluss, macht man dann alles fertig und der SHKler macht ja ab dem Hausanschluss dann innen weiter. Das finde ich halt super interessant, weil man dann von Versorgung, also von den Brunnen ab bis zum Wasserhahn alles so mitverfolgen kann. Das ist schon sehr cool.
Das geht ja dann fast noch ein bisschen weiter, was du jetzt quasi gelernt hast, als was jetzt vielleicht andere in SHK-Handwerksbetrieben lernen.
Ja, genau. Also man lernt auch, wo kommt das Wasser her, wie wird kontrolliert. Man wird sehr in Verbindung gebracht mit den ganzen Normen, die eingehalten werden müssen, weil das Trinkwasser ist ja das höchst geschützte Gut in Deutschland sozusagen mit den höchsten Vorschriften. Und da wird man halt nochmal ganz anders hingeführt, als man jetzt in normalen Betrieben dazu kommt und man hat auch komplett andere Einblicke. Das fand ich halt von Anfang an ganz cool, wenn man dann erzählen kann, man ist in seinen Hochbehältern an der Wasserversorgung, draußen im Wald, an den Brunnen. Das ist schon sehr cool.
Das stelle ich mir stelle ich mir cool vor, stelle ich mir abwechslungsreich vor. Kannst du mal einen Überblick geben, was machst du so täglich? Wie sieht so ein Arbeitstag dann bei dir aus?
Also mittlerweile bin ich wieder auf Installationsabteilung, das heißt Kundendienst für Heizungen, ja, Wasserhähne wechseln, Badsanierungen, Heizungstausch, Häuser sanieren. In dem Sinn, das ist momentan meine Aufgabe. Mein erstes Jahr nach meiner Ausbildung war ich auf Rohrnetz komplett. Das ging dann von Leitungssanierungen in der Straße, Neubaugebiete, Anschluss und Hausanschlüsse, Wasserzähler wechseln, das ging da querbeet durch.
Du machst aber dann auch ganz klassisch Heizungsanschluss, Badsanierung, was du gerade genannt hast. Also schon auch die klassischen Aufgaben, die andere SHK-Anlagenmechaniker auch machen.
Ja, genau. Bei uns ist halt, da wir Gas verkaufen, bauen wir zu 95% auch nur Gasthermen ein. Oder halt mal einen Durchlauferhitzer, aber mit den anderen Gewerken haben wir jetzt nicht viel zu tun. Das ändert sich jetzt aber in nächster Zeit auch, weil man ja umdenken muss auf Wärmepumpen und ja, da wird es jetzt demnächst dann einen Umschwung geben.
Ganz spannend, dass du das gerade ansprichst, wenn du sagst, ihr baut eigentlich zu großen Teilen Gasthermen ein. Ist ja eine spannende Phase dann, jetzt auch für euch als Energieversorger. Wie geht ihr dann damit um? Wie stellt ihr euch auf ja, mögliche Gesetzesänderungen ein, die ja kommen werden, wie sie dann auch aussehen wollen. Schauen wir mal. Ja, wie ist es bei euch aktuell?
Ja, ich meine, es ist die Hölle los. Jeder möchte so schnell wie möglich noch fix eine neue Anlage haben, was halt schwierig ist, da ja die Produktion und Nachfrage, das ist ein Riesenproblem und es ist halt auch ein Riesenstress. Also es wird eigentlich jedermann benötigt, der da ist. Ja, Gesetzesänderung. Ich meine, das Gasnetz läuft weiter, weil die Bestandsheizungen dürfen ja bleiben. Und die, wo jetzt neu eingebaut werden, das ist ja auch alles. Das läuft ja auf jeden Fall noch weiter. Aber was dann kommt, wir werden jetzt wahrscheinlich auf Wärmepumpen umschwenken müssen, wie jeder halt, oder halt Anlagen mit fast 65% erneuerbaren Energien. Und ja, so wird es dann weiterlaufen. Ich schätze mal, dass wir dann auch mehr ins Sanitärbereich gehen werden, weil wenn wir die Heizungsthemen dann abgehakt haben ziemlich, dann geht es dann mit dem Nächsten wieder weiter. Also langweilig wird uns nicht auf Arbeit.
Steffi, lass uns über einen weiteren Punkt sprechen, den ich mir auf dem Zettel notiert habe. In diesem Jahr ist noch ein besonderes Event für dich persönlich. Die Euroskills stehen an im September in Danzig in Polen. Du wirst da das SHK-Handwerk vertreten. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Wie kam es denn dazu?
Also das Ganze ging los letztes Jahr mit der bestandenen Gesellenprüfung. Dann kam dann eine Einladung, ob ich nicht Lust habe, an Wettbewerben teilzunehmen. Und ich so, naja, also ich meine, zu verlieren hat man nichts, also probierst du es mal aus. Und dann ging das Ganze weiter. Mein Chef natürlich, ja, machen Sie da mit, das ist ganz cool. Und ich so, ja, okay, probierst du es aus. Dann bin ich hin, das ging los auf Handwerkskammer-Ebene. Dann wird festgestellt, wer da der Beste ist. Dann so auf Regierungsbezirke von Bayern aus, dann auf bayerischer Ebene. Und für Bayern bin ich dann nach Hamburg gefahren. Hab dann da den zweiten Platz gemacht und dann kamen die Trainer zu mir und haben gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, an den Europameisterschaften teilzunehmen. Dafür gibt es dann auch nochmal einen separaten Entscheid und dann bin ich da halt auch mit weitergekommen. Und jetzt vertrete ich das Ganze ja, Deutschland auf europaweiter Ebene. Das ist Wahnsinn, was das für Fäden hinter sich gezogen hat.
Ja, du sagst schon, das ist Wahnsinn. Da geht's vom einen Wettbewerb in den nächsten und du siehst ja, ich bin offenbar gut in dem, was ich da tue und es reicht dann letztendlich, um tatsächlich Deutschland bei den Europameisterschaften der Berufe zu vertreten. Wie fühlt sich das an für dich?
Das ist schon, also man kann es irgendwie gar nicht so richtig realisieren. Es ist schon sehr zeit- und nervenaufwendig auf jeden Fall, weil man merkt einfach teilweise, oh je, jetzt steh ich vor einer Aufgabe, wo für mich unlösbar erscheint, aber du hast halt keine Zeit, um da großartig drüber nachzudenken. Und du musst weitermachen, weil aufgeben ist halt keine Option. Du musst dann mit vollem Elan reingehen und das wird noch ziemlich happig. Ich war vor ein paar Wochen in Ungarn auf internationalem Training. Das war schon eine Herausforderung. Wir standen da, kriegen die Pläne hin, so, jo, und jetzt mach das mal. Das muss heute fertig werden. Dann wird bewertet. Am nächsten Tag geht es dann weiter mit dem nächsten Teil. Und du stehst dann da, ja, allgemeine europäische Standards, ja, aber auf den deutschen Standards ist halt schwierig. Da hat so, also meiner Meinung nach hat er einiges nicht so nach meinen Vorgehensweisen funktioniert, aber man darf halt nicht aufgeben. So, da merkt man mal, wie es ist, wenn du wirklich im Prüfungsstress bist. Wenn du zu lang überlegst, dann fehlt dir die Zeit hinten raus. Und das ist ein ziemlich großes Ding.
Okay, also braucht man schon die Kompetenz oder die Fähigkeit, Probleme lösen zu können, und zwar schnell lösen zu können und dann auch so, dass das Problem behoben ist.
Ja, man darf sich auch an seinen Fehlern, wenn man Fehler macht, ich meine, das ist ganz menschlich, dass man Fehler macht, darf man sich halt nicht so auch aufhängen und sagen, ja, wenn mir das jetzt nicht einfällt, dann mache ich halt einfach mit irgendwas anderem weiter und versuche das später nochmal, wenn ich da vielleicht wieder einen anderen Blickwinkel drauf habe. Wir bekommen auch jeden Monat ein Mentaltraining, das findet momentan noch online statt. Da haben wir dann einen Sportpsychologen aus München, die uns darauf vorbereiten, wie wir mit dem mentalen Stress umgehen und da am besten uns dann nicht völlig verrückt machen, weil bei mir ist zum Beispiel, wenn ich einen Fehler mache, dann denke ich darüber nach. So, und warum ist es falsch gelaufen und wie konnte das passieren? Aber die Zeit, die hat man einfach nicht. Und deswegen ist es ganz cool, mit diesen Trainern auch zusammenzuarbeiten. Dann kommt jetzt alle 2 bis 3 Wochen mein persönlicher Trainer. Der kommt extra aus Leipzig immer angefahren nach Schweinfurt, um mit mir zu trainieren. Weil in Schweinfurt ist ja das Bundesleistungszentrum für Sanitärheizung. Und dann haben wir dann eine ganze Woche Zeit, um das Ganze dann zu vertiefen.
Okay, jetzt sind wir schon in der Thematik drin, wie so die Vorbereitung aussieht. Man muss sagen, du bist schon mittendrin in der Vorbereitung und es ist so ein wöchentlicher Wechsel. Beschreib das gerne nochmal, wie das läuft mit Training und dann auch mit deiner eigentlichen Arbeit.
Also ich bin im Normalfall, sind so 2 bis 3 Wochen, die ich normal auf Arbeit gehe und dann ist eine Woche komplett, bin ich dann im Training. Und es sieht dann so aus, wir haben jetzt Pläne bekommen, wie es circa aussehen könnte in Danzig, dann, also ohne Bemaßung. Dann heißt, bemaß es mal zu Hause, mach dir da Gedanken drüber, wie es für dich am sinnvollsten ist, das zu bauen. Schreib die Materialliste zusammen, schick die uns, wir bestellen dir das Material, dass wenn du kommst, alles da ist und du direkt loslegen kannst. Also kommt man da Montag früh an, bespricht die erste Stunde vielleicht noch was und dann geht's Vollgas los, dass du mit diesem Zeitstress auch lernst umzugehen. Weil ein Projekt anzuschauen, zu sagen, ja, das wird schon, ist ja alles schön und gut, aber wenn man dann mal merkt, wie verzwickt manche Sachen vielleicht doch sind, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht, wenn man sich nicht richtig damit befasst, das ist dann schon ein nächstes Ding, wo man da an sich arbeiten muss und auch sich mit dem ganzen Materie mehr auseinandersetzt.
Mhm. Wie läuft es mit deinem Arbeitgeber? Also du hast schon vorher gesagt, dein Arbeitgeber hat dich da unterstützt, diese Wettbewerbe zu machen. Die Unterstützung würde ja, denke ich, jetzt auch weiterhin da sein, auch bei den Euroskills, da ein gutes Ergebnis abzuliefern.
Die stellen mich frei, also das ist alles bezahlte Arbeitszeit, weil für die Firma ist es halt auch, es passiert halt nicht alle Tage, dass man da mitmachen kann. Das ist für die Firma natürlich auch ein Riesending und vor allem auch zum einen Werbung, wo man dann halt macht, dass man sieht, ja, fangt eure Ausbildung hier an, hier könnt ihr es weit bringen. Was in der Branche ja sowieso sehr schwierig ist, Leute zu finden, ist das vielleicht ein Anreiz für viele Jugendliche oder für einige Jugendliche, da sich dann zu überlegen, zu welcher Firma man halt hingeht und so vielleicht bessere Chancen hat, dann noch neue Leute zu bekommen.
Ja, jetzt hört sich das schon so ein bisschen an wie Leistungssport, also Mentaltrainer und Trainingswochen. Meinst du, man kann das miteinander vergleichen? Also fühlst du dich wie eine Leistungssportlerin?
Es ist körperlich und für den Kopf, es ist halt extrem anstrengend, weil du weißt, so viele Menschen erwarten was von dir und du musst liefern. Und du kannst jetzt nicht einfach von heute auf morgen sagen, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, weil so viele Leute verlassen sich jetzt auf dich, dass du das durchziehst. Und es ist, wenn man in diesen Prüfungen steht, es ist schon wie Leistungssport. Klar, körperlich jetzt nicht so anstrengend, wie jetzt einen Marathon zu laufen, aber ich finde es halt kopfmäßig eine unheimliche Anstrengung. Da, wie viele Stunden sind das? Ich glaube 12 oder 16 Stunden, was man da an 2 Tagen an Arbeitszeit hat. Und die musst du halt voll fokussiert durcharbeiten. Du hast dann 3-mal Pause am Tag. Da hast du dann mal 15 Minuten Zeit, dich zu entspannen und sonst musst du Vollgas dadurch und halt immer zielstrebig auf dein Endergebnis hin, weil anders, wenn du abschweifst, dann hast du eigentlich verloren.
Mhm. Das sind jetzt noch ein bisschen weniger als 3 Monate. Anfang September sind die Euroskills. Ja, wie werden die nächsten Monate, die nächsten Wochen für dich aussehen? Wird es da noch mehr Training geben oder wie ist es durchgetaktet?
Also jetzt bin ich ja in Schweinfurt beim Training. Nächste Woche von Donnerstag oder Freitag das ganze Wochenende über habe ich Mentaltraining im Spreewald. Da ist nochmal mit der Nationalmannschaft, also mit denen, die jetzt schon gewonnen haben oder also die letzten Jahre oder die ehemaligen Teilnehmer kommen dann alle zusammen und wir gehen dann Kanu fahren, dass wir halt einfach über die, ihre Erlebnisse sprechen bei den Sachen. Aber das ist jetzt nur für die Sanitärleute, also für meinen Skill sind dann alle dabei. Die Woche drauf oder im Juli ist dann ein allgemeines Vorbereitungstreffen in Magdeburg, wo dann alle Leute von den Euroskills dort hinkommen, dass man mal alle Menschen kennenlernt, mit denen man da eigentlich die ganze Zeit über die Monate hinweg kommuniziert. Dann wieder eine Woche Training und im August ist nochmal internationales Training. Da kommen dann aus den anderen Ländern die Leute nach Schweinfurt gereist und ja, am 3.9. geht sie dann schon nach Danzig.
Krass, ihr seid ja da wirklich als komplettes Deutschland-Team unterwegs, gell? Das ist ja, ja gewerkeübergreifend dann.
Ich habe, also da fliegst du wirklich als komplettes Team hin. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele Berufe da jetzt vertreten sind, die aus Deutschland da mitkommen. Es sind auf jeden Fall sehr viele, was man da so mitbekommt, aber die genaue Zahl habe ich gar nicht im Kopf. Aber das ist Wahnsinn und das mich verwundert es halt, weil ich, bevor diese ganzen Wettbewerbe angefangen haben, habe ich noch nie in meinem Leben davon was gehört. Und jetzt so ein Jahr später stehst du halt mittendrin und denkst so, okay, krass, von dem Jahr kanntest du es noch nicht und jetzt bist du einfach ein Teil von so einem riesen Event.
Du hast ja aber jetzt vorher auch schon selbst angesprochen, das ist ja eigentlich cool, dass man weiß, dass es sowas gibt und dass es sowas auch gibt, auch in Bezug auf Nachwuchsgewinnung oder auf junge Leute dafür zu motivieren, vielleicht einen Job im Handwerk zu machen. Ich denke, das sind ja einmalige Erlebnisse, die man da sammeln kann. Du hast jetzt schon einige Wettbewerbe hinter dir. Was sind so Erfahrungen, was konntest du daraus bisher ziehen?
Also das sind auf jeden Fall Erfahrungen, die nicht jeder sammeln kann. Das ist schon mal ganz cool. Man lernt halt viele Menschen kennen. So dieser deutschlandweite Wettbewerb, aus jedem Bundesland kommt jemand. Die Arbeitsweisen sind im Großen und Ganzen schon gleich, aber jeder macht doch ein bisschen was anders. Du kannst dir immer bei den anderen ein bisschen was mitnehmen, mit denen kommunizieren. Die sagen dir ihre Tipps, du tauschst dich mit denen aus, wie es für die einfacher ist. Und man nimmt auch viel mit. In Ungarn zum Beispiel, ja, da habe ich auch ein, zwei Sachen mitgenommen, wo ich gedacht habe, ja, an so eine Arbeitsweise habe ich ja noch gar nicht gedacht. Ne? Die arbeiten halt wieder komplett anders als wir. Das ist schon cool. Und mit vielen Leuten aus der ganzen Szene habe ich auch weiterhin noch Kontakt. Das ist schon cool. Man knüpft auch neue Freundschaften und Connections allgemein und kommt halt dadurch dann viel rum.
Steffi, vielleicht kannst du zum Abschluss noch mal ein bisschen etwas Allgemeines zu deinem Job sagen. Du hast jetzt die Ausbildung hinter dir, 3,5 Jahre Ausbildung. Dann bist du jetzt seit 1,5 Jahren Gesellin. Was würdest du sagen, was begeistert dich an deinem Job?
Ja, ich finde es super, dass es halt so abwechslungsreich ist. Du gehst früh auf Arbeit oder du stehst früh auf und weißt nicht, was dich an dem Tag erwartet. Es könnte ein Kundendienst sein oder einfach ein Notfall, dass jemand anruft, es funktioniert was nicht, kommen Sie mal schnell, um das zu reparieren. Dann, dass du überlegen musst, dass es für den Kopf anstrengend oder herausfordernd ist teilweise, um an Ergebnisse zu kommen, dass es körperlich doch noch weiterhin eine Anstrengung gibt, die einen dann körperlich nicht so zerfallen lässt. Das ist einfach, es ist was für den Ganzen, für alles. Die glücklichen Gesichter von den Kunden, wenn man auftaucht, wenn sie ein Problem haben, das, was ich immer ganz witzig finde, ist das Überraschende, wenn dann eine Frau vor der Haustür steht, weil das ist ja immer noch nicht die Mehrheit von den ganzen Leuten, also, was, eine Frau kann den Beruf machen, vor allem von älteren Damen, man immer, ja, ich wollte früher auch ins Handwerk gehen, aber man durfte das ja früher noch nicht, aber mittlerweile ist ja alles möglich und dann sage ich, für mich gibt es keine typischen Männer- und Frauenberufe, man sollte immer das machen, auf was man Lust hat und sich da auch nicht unterbuttern lassen von irgendjemandem, der versucht, was anderes zu erzählen.
Und du trägst ja mit deinem Tun dazu bei, dass dieser Job auch in der Breite mehr Akzeptanz findet und ja, bist ja auch ein Gesicht dann des Handwerks und vielleicht auch Vorbild für junge Frauen ebenfalls in die Branche zu gehen. Steffi, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt in deiner Vorbereitungsphase für die Euroskills, für dieses kurze Interview. Ich drücke dir alle Daumen, die ich habe für die Wettbewerbe, für die Vorbereitungsphase und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Monaten nach den Euroskills auch nochmal miteinander sprechen können, was es dann letztendlich oder wie die Zeit für dich dann letztendlich war. Für jetzt vielen lieben Dank dir, einen schönen Tag und alles Gute.
Kein Problem, vielen Dank gleichfalls.
Ciao.
Ciao.
Und das war's für heute mit dieser XXL-Folge von Best of SHK Show. Falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung da bei eurer Podcast-Plattform oder schreibt einen Kommentar oder empfiehlt diesen Podcast einfach weiter. Ich freue mich, dass ihr immer so fleißig einschaltet. Gebt mir gerne mal Feedback. Schreibt mir gern per Instagram eine Direktmessage an Handwerker Radio. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dann!